Radio Prag, Nachrichten.
Die Koalitionsumbildung in Tschechien ist besiegelt. Statt der VV-Partei sitzt nun deren Splitterfraktion im Boot. Vize-Regierungschefin Pieck leitet erste Schritte zur Gründung einer neuen Partei ein. Die tschechisch-österreichische Handelsbilanz verbucht 2011 ein neues Rekordergebnis. Der tschechische Ministerpräsident Petr Nečas kämpft um seine Regierung. Die bisherige Drei-Parteien-Koalition in Prag ist geplatzt und sollte ihre Arbeit ursprünglich am Freitag beenden. Die Partei der öffentlichen Angelegenheiten VV hat den Koalitionsvertrag mit der Demokratischen Bürgerpartei ODS und der Top 09 allerdings schon am Dienstag aufgekündigt. Die VV-Partei wolle nicht bis zum Freitag warten und werde als eine konstruktive Opposition wirken, erklärte der Parteichef Radek John am Montagabend. Die von Ministerpräsident Nečas als Reaktion auf einen Korruptionsskandal aufgekündigte Zusammenarbeit mit der VV-Partei ist damit auch formell beendet. Nečas will nun mit einer Splitterfraktion der VV-Partei um Vize-Regierungschefin Karolina Pieck weiterregieren. Die Opposition rief indes ihre Anhänger zur Geschlossenheit auf. Solange es keine Neuwahlen gebe, werde man weiter Zeuge von Misswirtschaft, Chaos und einer arroganten Regierung sein, sagte der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten Jeroným Tejc am Dienstag im tschechischen Rundfunk. Vizepremierministerin Karolina Pieck hat erste Schritte zur Gründung einer neuen politischen Gruppierung eingeleitet. Heute habe sich der Vorbereitungsausschuss für die Gründung einer politischen Partei konstituiert und mit Fragen der Parteistatuten, der Namensgebung und der Parteifinanzierung befasst, gab Pieck am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Karolina Pieck ist vergangene Woche aus der Partei der öffentlichen Angelegenheiten ausgetreten und hat damit die Spaltung der VV-Partei ins Rollen gebracht. Ihr folgten weitere 7 Abgeordnete der VV-Partei, die den beiden verbliebenen Regierungsparteien, der ODS und der Partei Top 09, ihre Unterstützung zugesagt haben. Zusammen mit früheren Aussteigern von ODS und VV wollen sie am Freitag als neue Koalition die Vertrauensfrage im Abgeordnetenhaus überstehen. Das Bruttoinlandsprodukt der Tschechischen Republik ist im Zeitraum von 1990 bis 2010 um fast die Hälfte gestiegen. In der Slowakei wurde in dieser Periode sogar ein Zuwachs von 65% erreicht, informierte die Vorsitzende des tschechischen Statistikamtes Iva Ritschelova am Dienstag. Beide Ökonomien waren in den ersten Jahren nach der Wende stark abgefallen. Nach der Teilung der ehemaligen Tschechoslowakei im Jahr 1993 war der slowakische Einbruch größer als der tschechische. Die Trendwende gelang den Tschechen 1996, den Slowaken hingegen erst 2 Jahre später. Die Handelsbilanz zwischen Tschechien und Österreich wächst weiter an. Im vergangenen Jahr erreichte der Handelsaustausch ein Volumen von fast 10 Milliarden Euro. Das waren ca. 16% mehr als im Jahr 2010. Tschechische Firmen exportieren vor allem Maschinen und Elektrotechnik nach Österreich, informierte der Handelsrat der österreichischen Botschaft in Prag, Nikolaus Seiwald, am Dienstag auf der Baumesse in Brünn. Nach Aussage von Seiwald wurde die vorherige Handelsbilanz zwischen beiden Ländern mit einem neuen Rekordergebnis abgeschlossen. Die Straßen- und Autobahndirektion in Tschechien verschwendet zu viele Milliarden Kronen für Straßenreparaturen. Viele Reparaturaufträge hätten gegen das Gesetz über öffentliche Aufträge verstoßen, heißt es in einem Kontrollbericht des staatlichen Verkehrsinfrastrukturfonds, von dem die Tageszeitung Mladá Fronta.dnes am Dienstag mehrere Auszüge veröffentlichte. Infolge dieser Kontrollergebnisse steht jetzt der Chef der Direktion René Poruba am Pranger. Eine Entbindung Porubas von seiner Funktion ist nicht auszuschließen. Die Mitarbeiter des Verkehrsinfrastrukturfonds haben sich bei ihren Kontrollen auf vermeintliche Kleinaufträge konzentriert, in die jedoch jährlich Milliarden von Kronen geflossen sind. Insgesamt wurden 30 dieser Kleinaufträge überprüft, bei 29 von ihnen aber seien erhebliche Gesetzesverstöße festgestellt worden, sagte eine Pressevertreterin des Verkehrsministeriums der Tageszeitung. Und zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien heiter bis bewölkt, vereinzelt Schauer, in höheren Lagen ist auch noch Schneeregen möglich. Morgens örtlich Frühnebel. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 14 bis 18 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Programm haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Die Regierungskoalition ist definitiv zerfallen. Die Bürgerdemokraten kündigten den Koalitionsvertrag mit der Partei der öffentlichen Angelegenheiten. Über das weitere Schicksal des Kabinetts soll am Freitag das Vertrauensvotum entscheiden. Die Umweltaktivisten versuchten jahrelang, es zu verhindern. Nun hat der Kreis Ústí nad Labem einen letzten Einspruch von Umweltschützern abgewiesen. Die D8 darf weiter gebaut werden. Passionierte Leser können im Rahmen eines Wohltätigkeitsprojektes den Menschen mit Behinderung helfen. Wir verraten Ihnen, wie. Und in der Sendereihe heute am Mikrofon stellt Ihnen Marco Zimmermann den Künstler und Übersetzer Jan Korbelik vor. Bleiben Sie dran. Am Montag ging ein Ultimatum von Premier Nečas zu Ende, das den Fortbestand seiner Regierung an Bedingungen geknüpft hatte. Der Regierungschef ließ letztlich das Ultimatum verstreichen und will stattdessen am Freitag die Vertrauensfrage stellen. Till Janser fasst zusammen.
Es war eine klare Forderung gewesen, die Premier Petr Nečas an Vizepremierministerin Karolina Pík gestellt hatte. Bring 10 Abgeordnete zusammen und gründe eine Fraktion oder es werden vorgezogene Neuwahlen abgehalten. Pík, die vergangene Woche zusammen mit weiteren Abgeordneten die Partei der öffentlichen Angelegenheiten VV verlassen hatte, mühte sich nach Kräften. Am Montag konnte sie indes nur verkünden.
Insgesamt 8 Abgeordnete haben sich klar für die Unterstützung der Regierung ausgesprochen und sind aus der Fraktion der VV-Partei ausgetreten. Zudem gibt es mindestens 2 weitere Abgeordnete, die klar gesagt haben, dass sie die Regierung unterstützen, auch wenn sie die Fraktion nicht verlassen.
Aufgabe nicht erfüllt, müsste man sagen. Doch am Montag überschlugen sich die Ereignisse. Eigentlich sollte der Koalitionsvertrag am Freitag erst aufgelöst werden. Doch entgegen der Absprache entschied sich die VV-Partei bereits am Dienstag aus dem noch bestehenden Vertrag mit Demokratischer Bürgerpartei und Top 09 auszusteigen. Als Grund hieß es, Premier Nečas selbst habe den Vertrag gebrochen, indem er und Pík bei einigen VV-Abgeordneten um die weitere Unterstützung der Regierung geworben haben. Katarzyna Klasnová ist stellvertretende VV-Vorsitzende.
Die Jagd auf Überläufer steht in direktem Widerspruch zu einem Zusatz zum Koalitionsvertrag, in dem es heißt, dass diese Regierung sich niemals auf Überläufer stützen wird. Durch der Premier selbst und Karolina Pík überreden unsere Abgeordneten zum Überlaufen.
Tatsächlich hatte Nečas laut eigenen Aussagen selbst zum Telefonhörer gegriffen, um potenzielle Mitglieder für die Plattform von Karolina Pík anzuwerben. Am Montag zeigte sich dann, dass der Premier nicht nur entgegen dem Koalitionsvertrag Überläufer als Mehrheitsbeschaffer akzeptiert, sondern sich auch nicht mehr erinnern wollte, ein Ultimatum an Pík gestellt zu haben. Stattdessen verlegte er die Forderung nach einer Fraktionsbildung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag.
Wir wollen keine Zusammenarbeit von 2 Fraktionen und einem Ensemble frei flottierender Elektronen. Wir wollen hingegen eine Zusammenarbeit von 3 Subjekten, von denen eines momentan noch nicht die Bedingungen zur Gründung einer Fraktion erfüllt. Aber es ist ein politisches Subjekt, mit dem wir rechnen.
Ähnliches ließ auch der Koalitionspartner Top 09 verlauten. Anscheinend ist den beiden verbliebenen Regierungsparteien mulmig geworden angesichts drohender vorgezogener Neuwahlen. Nun will Premier Nečas am Freitag die Vertrauensfrage stellen. Dies soll mit der Abstimmung über die Kirchenrestitution verknüpft werden. Die Rechnung sieht dabei so aus. Mit den 8 Anhängern der Plattform von Karolina Pík hat die Regierung 100 der 200 Abgeordneten Stimmen. Aus der VV-Fraktion haben aber 3 weitere Abgeordnete zugesagt, dass sie mit der Regierung stimmen wollen. Allerdings sitzt 2 dieser Überläufer die Polizei im Nacken, Otto Chaloupka und Miroslav Petran. Ausgerechnet am Montag hat die Polizei das Abgeordnetenhaus darum gebeten, die Immunität von Chaloupka aufzuheben. Er wird der Korruption verdächtigt. Petran wiederum soll bei Pferderennen betrügerische Machenschaften begangen haben. Das klingt nach ganz schön windigen Kandidaten für eine Regierungsmehrheit.
Till Janser war das mit einem Bericht über die aktuelle Situation der tschechischen Regierung. Wie das Schicksal des Regierungskabinetts sein wird, bleibt noch abzuwarten. Klar ist es dagegen nun, was den weiteren Ausbau der D8 anbelangt. Seit Jahren schon soll sie fertiggestellt werden, die D8 von Prag an die deutsche Grenze in Sachsen. Von der Grenze bis kurz vor Ústí nad Labem ist sie fertig, ebenso von Prag bis kurz hinter Lovosice. Zwischen Usti und Lovosice allerdings lernen Autofahrer die schöne Landschaft des böhmischen Mittelgebirges kennen. Und die Anwohner in den kleinen Dörfern und Städten leiden unter dem Durchgangsverkehr. Nun hat der Kreis Usti einen letzten Einspruch von Umweltschützern abgewiesen. Die Bagger dürfen wieder rollen. Marco Zimmermann mit Einzelheiten.
Von Dresden nach Prag sind es etwa 150 Kilometer. Ein Auto sollte diese Strecke relativ schnell bewältigen, wenn da nicht das böhmische Mittelgebirge, eine kurzsichtige Autobahnverwaltung und engagierte Naturschützer wären. Letztere verhindern mit Einsprüchen seit Jahren die Fertigstellung der Autobahn D8 zwischen der Industriestadt Lovosice und dem beschaulichen Örtchen Žehlovice. Miroslav Patrick ist Vorsitzender der Naturschutzorganisation Děti Země und erklärt, worum der Streit geht. Die Einwände gegen den Bau sind von Beginn an dieselben. In den Jahren 1994 bis 1995 wurde die Autobahn ohne Beteiligung der Öffentlichkeit geplant. Wir hatten daher nicht die Möglichkeit, einen langen Tunnel unter dem Naturschutzgebiet vorzuschlagen, weil die Planungen im Verborgenen zwischen den Beamten des Umwelts- und des Verkehrsministeriums ausgemacht wurden. Die daraus resultierende Entscheidung ist unserer Meinung nach illegal zustande gekommen. Dabei sind die Umweltschützer nicht grundsätzlich gegen die Autobahn. Ihre Einwände richten sich gegen die Straßenführung durch das Naturschutzgebiet. Ein langer Tunnel, wie ihn Patrick erwähnt hat, hätte die Natur weit weniger geschädigt. Und wer die Strecke einmal gefahren ist, versteht die Naturschützer durchaus, da die Natur im dortigen Teil Böhmens noch intakt ist. Die Beschwerden der Anwohner angesichts von 8.000 bis 10.000 Autos, die täglich auf der Landstraße durch ihre Orte fahren, sind aber ebenfalls ein ernstzunehmendes Argument. Die Kreisverwaltung Usti hat nun kurz vor dem Wochenende die Beschwerde der Umweltschützer abgelehnt. Zdenka Švechlová, Leiterin der Behörde, begründet die Entscheidung.
Sie haben das Umweltverträglichkeitsgutachten angezweifelt und dass dort noch weiterhin Ausnahmen für verschiedene geschützte Pflanzen und Lebewesen gelten. Auch haben sie gefordert, dass über die Einwände am besten eine Behörde in Mähren entscheiden sollte, da hier angeblich alle Beamten ein Interesse an einer Genehmigung der Autobahn hätten und nicht objektiv entscheiden würden. Wir haben die Einwände abgewiesen, weil wir befunden haben, dass sie unbegründet sind.
Nun läuft eine 15-tägige Frist, in der juristisch Klage vor einem Gericht eingelegt werden kann. Miroslav Patrick und seine Organisation wollen davon allerdings keinen Gebrauch mehr machen, aber trotzdem kann jede andere Umweltschutzorganisation oder auch jeder Anlieger nun vor Gericht ziehen. Eine Gerichtsverhandlung wird aber keine aufschiebende Wirkung mehr haben. Der zuständige Kreisrat für Verkehr, Jiří Schulz, geht davon aus, dass die Autobahn bis spätestens Ende 2014 vollständig befahrbar sein wird. Von den knapp 13 Kilometern sind bereits 4 Kilometer fertig, die innerhalb von 14 Tagen für den Verkehr freigegeben werden. Auf dem restlichen Stück sind die Tunnel und Brücken ebenfalls fertig. Es müssen also nur noch etwa 6 bis 7 Kilometer fertiggestellt werden. Er gab aber zu bedenken, dass ein Gerichtsurteil tatsächlich den Bau noch einmal stoppen könnte. Die Baufirma habe ihm indes versichert, innerhalb von 30 Monaten fertig zu sein. Ein mögliches Gerichtsurteil könnte den Weiterbau aber frühestens in 12 Monaten stoppen, schätzt Schulz die Situation ein.
Marco Zimmermann informierte Sie über die jüngste Entscheidung, die die D8 betrifft. Vom Lärm der Autobahn flüchten wir nun zu einem guten Buch. Weltweit wurde der 23. April als Tag der Leser begangen. In Tschechien wurde an diesem Tag ein Wohltätigkeitsprojekt bilanziert, das seit einem Jahr durch Lesen den Menschen mit Behinderung hilft. Mehr von Markéta Kachlíková.
Lesen hilft, Čtení pomáhá heißt das Projekt, das vor einem Jahr ins Leben gerufen wurde. Es wendet sich an Kinder und Schulklassen, die durch das Lesen von Büchern wohltätige Vorhaben unterstützen können. Gründer von Čtení pomáhá ist der ehemalige Chef des Energiekonzerns ČES, Martin Roman.
Mit dem Projekt sollen zum einen Kinder zum Lesen erzogen werden. Und zwar dadurch, dass wir sie für jedes gelesene Buch bezahlen. Sie können das Geld aber nicht mit nach Hause nehmen, denn darin beruht der andere Punkt des Projekts. Die Kinder werden dazu erzogen, dass es richtig ist, Bedürftigen zu helfen.
Martin Roman erläutert auch, wie das geht. Am Anfang steht die Lektüre des Buches. Über den Inhalt sollen die Kinder dann am Computer einige Fragen beantworten.
Wenn das Kind einen einfachen Internettest über ein konkretes Buch, das es gelesen hat, bestanden hat, bekommt es 50 Kronen, die es nach eigener Wahl für ein wohltätiges Projekt spenden kann. Auf der Webseite www.stenipomaha.cz lassen sich rund 10 unterschiedliche Möglichkeiten finden. Zum Beispiel trägt man dazu bei, einen Blindenhund zu kaufen, eine Augenoperation für ein Kind in Afrika oder einen Betreuer für einen Menschen mit Behinderung zu bezahlen. Nachdem das Kind seine virtuellen 50 Kronen gespendet hat, schicke ich wirkliches Geld an die entsprechende Stiftung oder Organisation. Jedes der Kinder erhält eine E-Mail mit der Auskunft über die Geldüberweisung, mit einem Foto und dem Dank der beschenkten Person.
Mehr als 80% der Schulen hierzulande sind an dem Projekt beteiligt. Mitgemacht haben bis heute mehr als 90.000 Kinder, das sind über 10% aller tschechischen Schulpflichtigen. Allein in diesem ersten Jahr sind dadurch umgerechnet fast 500.000 Euro zusammengekommen, aus denen 130 Projekte bezahlt wurden. Die Idee stammt dabei nicht wie sonst so oft aus dem Ausland, sie ist stattdessen im Kopf von Martin Roman entstanden.
Es ist mein Copyright. Ich bin auf die Idee gekommen, als ich den Bericht über eine Bildungsvergleichsstudie zwischen verschiedenen Staaten gelesen habe. Die tschechischen Kinder waren überdurchschnittlich gut in naturwissenschaftlichen Fächern, durchschnittlich in Mathematik und unter dem Durchschnitt beim Textverständnis und den allgemeinen Lesekenntnissen.
Die Kinder können aus dem Angebot von mehreren Dutzend Büchern auswählen. Unter den Grundschülern sind Rowlings Romanbände über Harry Potter am beliebtesten. Oft gelesen werden auch Astrid Lindgrens Kinder aus Bullerbü sowie tschechische Klassiker wie Sekoras Buch über die Ameise Ferdinand. Die Oberschüler haben am häufigsten nach Shakespeares Hamlet und Bohumil Hrabals Roman »Ich habe den englischen König bedient« gegriffen.
Über das Wohltätigkeitsprojekt Čtení pomáhá berichtete Markéta Kachlíková. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Jan Korbelík ist Künstler, Indologe und Übersetzer. Seit der Wende engagiert er sich auf dem Kulturbauernhof in Řehlovice. Er ist mit Lenka Holíková, der Leiterin des Bauernhofes, befreundet und hat an allen größeren Aktionen der letzten Jahre mitgewirkt. Sein Lieblingsprojekt ist das Künstlersymposium Proudění, das bereits seit 10 Jahren regelmäßig im Juli auf dem Alten Meierhof stattfindet. Jan Korbelík lebt jetzt in Wien. Dorthin emigrierte er Ende der 70er Jahre. Als 18-Jähriger hatte er bereits die Charta 77 unterzeichnet und konnte deshalb nicht studieren. Als der damalige österreichische Bundeskanzler Alain Carter unterzeichnen politisches Asyl anbot, nutzte Korbelík dies und ging nach Wien. Marco Zimmermann hat mit Jan Korbelík gesprochen. Sie hören eine Wiederholung vom August vergangenen Jahres.
Heute am Mikrofon.
Ja, Herr Korbelík, vielen Dank, dass Sie die Zeit für ein Interview heute gefunden haben. Sie haben noch in der kommunistischen Tschechoslowakei das Abitur gemacht, durften dann aber nicht studieren. Vielleicht können Sie kurz ein paar Worte dazu sagen, warum das so war.
Nach dem Abitur habe ich zuerst im Spital gearbeitet, weil ich die Chance zu studieren habe ich als sehr niedrig eingestuft. Ja? Und dann 77 war schon die Charta 77, die habe ich dann unterzeichnet, dann im Februar. Und damit war praktisch der Weg zum Studium versperrt in diesem Land.
Ja. Ja, wie ging es denn dann weiter? Sie haben die Charta unterzeichnet. Gab es dann Repressionen von Seiten des Staates?
Repressionen direkt nicht. Ja, ein paar Polizeiverhöre. Ja, die waren manchmal unangenehm, weil die halt, ja, also gefoltert wurde ich nicht. Das war aber hin und wieder ein paar Schläge habe ich abgekriegt, ja. Mhm. Aber es wurde gesagt, die Jüngeren kriegen hin und wieder was und die Älteren über 30 nicht, ja. Und da ich als Sanitäter gearbeitet hatte konnten sie mir praktisch nichts antun, weil die brauchten die Menschen. Es war chronischer Arbeitsmangel damals und das war auf so einer Stelle war Mensch geschützt. Ja.
Wie ging es weiter? Waren Sie politisch aktiv? Man würde ja jetzt sagen, Sie sind Dissident vielleicht. Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie etwas publiziert oder demonstriert?
Demonstrieren war nicht möglich, weil die Menschen sofort verhaftet wurden. Also das erste Mal war das, ich weiß nicht, wir waren 15 Jahre alt und wir am Wenzelsplatz in Prag. Ich ging mit einem Schulfreund und dann plötzlich haben wir zwei andere getroffen. Und plötzlich waren Polizisten in Zivil da und haben uns auseinandergetrieben, gehen sie auseinander. Sie dachten schon, die waren überall dort präsent und sie dachten, vielleicht wird jemand hier eine Demonstration anfangen. Aber Vervielfältigung der sogenannten verbotenen Bücher, ja, das waren Schriften also von tschechischen Schriftstellern oder von Vaculík, Havel, Patočka, der Philosoph, Übersetzungen und dann das Distribuieren in die Provinz sozusagen. Und da hat mich auch jemand verpetzt in der Stadt, ja.
Also da hat sie jemand verraten. Was ist dann passiert?
Ein Polizeiverhör, ja, mit Drohungen, aber auch mit Versprechen. Wenn ich bei Ihnen die Mitarbeit unterzeichne, dann ist die Möglichkeit, dass ich mein Medizinstudium wirklich mache. Ich wurde nämlich aufgenommen dann in das sogenannte Null-Jahrgang von Medizin. Und das ist schon, da ist schon eine große Chance. Da lernt man schon was. Also man arbeitet weiter im Spital, aber die Studenten lernen verschiedene Fächer, ja, gehen zu Vorlesungen, ja, und die haben gesagt, ja, also Weg zum Studium ist frei, aber unter der Bedingung, ne, das wollte ich natürlich nicht, ne.
Sie haben sich dann entschieden, nach Wien auszuwandern oder nach Österreich. Wie genau muss man sich das vorstellen? Stellt man einen Antrag auf Ausreise oder flüchtet man? Oder wie genau funktioniert so etwas?
Ja, Flucht war gefährlich. Jedes Jahr sind sehr viele Leute geflüchtet. Entweder die gefährliche Methode, die Methode über die Drähte, den eisernen Vorhang, oder die sanfte Methode zum Beispiel wie Jugoslawien. Ja? Von Jugoslawien dann emigrieren nach Österreich war kein Problem, kein großes Problem, weil dort gab es den richtigen eisernen Vorhang nicht mehr. Deswegen wurden viele Leute nicht einmal nach Jugoslawien ausreisen dürfen, also als Touristen. Und ja, ich stellte den Antrag. Ich habe gedacht, ja, vielleicht will ich mal auch studieren. Und ich hatte eigentlich wirklich Nase voll von dem Regime. Hannah Arendt hat mal geschrieben in einem Buch, in einem totalitären Regime kann man nicht einmal richtig denken. Ja? Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht bin ich schon auch irgendwie verdorben oder irgendwie innerlich beschädigt. Und da der damalige Bundeskanzler Kreisky, österreichische Bundeskanzler, die Charta-Leute praktisch eingeladen hatte nach der Charta, Visum und irgendwie sofortige Aufnahme und so, politisches Asyl nach einem Asylverfahren, ja. Er hat gewusst, geahnt, das wären so ein paar hundert Leute. Es waren dann, meiner Schätzung nach, so ungefähr 200 Leute, die über Wien, dann 50 sind vielleicht in Wien geblieben und die anderen Australien, Amerika, Kanada und so. Ja. Also Antrag. Ja, ich musste viele Dokumente noch einsammeln und dass ich keine Schulden habe und eine komplizierte Bücherliste mit einer versiegelten Handtasche bin ich über die Grenze gereist vom Zöllner in Prag, versiegelt, ja. Und sie haben kontrolliert, was ich anhab, ob ich nicht mehr habe. Ja, und dann bin ich glücklich nach Wien gekommen.
Nachdem Sie in Wien angekommen sind, wie ging es dann weiter? Haben Sie dann ein Studium aufgenommen in Medizin oder etwas anderes gemacht?
Zuerst wartet man auf sein politisches Asyl und dann natürlich darf man arbeiten und dann habe ich angefangen zu studieren, nicht Medizin. Also mich hat immer Indologie interessiert, also Indien als Kultur. Ich habe schon in Prag also Sprachschule Sanskrit gemacht, ja. Ein paar Jahre. Das konnte mir niemand verbieten, weil das hat selber bezahlt an der Sprachschule. Und dann Indologie und Philosophie, aber ich habe immer auch gemalt und ja, und immer mehr.
Wir sind jetzt hier in Šechlovice auf dem sogenannten Kulturbauernhof und Sie sind hier sehr aktiv mit Kunstprojekten. Wie genau kamen Sie dazu, dass Sie in diesem deutsch-tschechischen Feld, in diesen Kulturbegegnungen aktiv geworden sind.
Ich habe im Jahr 1991 Lenka Holíková kennengelernt, in Deutschland kennengelernt. Dann haben wir festgestellt, dass wir viele gemeinsame Bekannte hatten, schon damals. Mhm. Sie war dann legal in Deutschland gelebt. Mhm. Ja, und dann hat sie studiert in Deutschland, in Krefeld, in einer Fachhochschule. Und dann haben ihre Eltern, ihr Vater hat diesen ganz zerfallenen Bauernhof gekauft, also Meierhof eigentlich. Ja. Und nach ein paar Jahren hat die Lenka, da sie Freunde und Bekannte in Deutschland hat, Künstler, die Idee, dass etwas Internationales hier gemacht werden könnte. Wir sind fast an der deutschen Grenze. Ja. Mhm. Dresden ist, weiß nicht, nicht einmal eine Stunde entfernt. Ja.
Gut, das Projekt Brodengi, was jetzt heute auch zu Ende gegangen ist, läuft schon seit
13 Jahren.
Wie würden Sie sagen, ist es erfolgreich? Melden sich viele deutsche Künstler oder viele tschechische Künstler oder beide? Und gibt es auch andere Nationen, die teilnehmen?
Es ist unglaublich erfolgreich. Also 1999 war der erste Jahrgang von Brodengi, von diesem internationalen Symposium. Es ist natürlich nicht so bekannt wie Biennale, ja, aber in Venedig. Aber es wird immer mehr bekannt, es melden sich auch immer mehr neue Leute und das ist wichtig. Wir sind im Sudetenland hier. Ja. Von diesem Dorf wurden die Deutschen vertrieben. Mhm. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass sich die Tschechen und Deutschen hier treffen. Zum Brodengi zurück. Ja, also ich würde sagen, es ist wirklich sehr erfolgreich und wir genießen das immer und dann auch Feedback von den Leuten aus Deutschland, also aus Österreich gibt es Teilnehmer aus der Slowakei. Ja, wir haben zum Beispiel aus der Schweiz auch jemanden. Mhm. Amerikanische Studentinnen waren hier auch, die hier einen Film darüber gedreht haben, ja.
Wie ist es denn mit der Bevölkerung hier vor Ort in Řehlovice selber? Akzeptieren die das Kulturprojekt oder gibt es da Probleme?
Probleme gibt es sicher gar nicht. Also mit den Menschen zuerst, das war mein Gefühl. Wenn wir in der Dorfkneipe gesessen sind, die haben so geschaut, was machen die Leute da und diese Deutschen und so. Aber das ist jetzt schon längst vorbei. Ja, die freuen sich, da sind noch neue Leute, die kommen dann auch zur Vernissage. Mhm. Ja. Nicht das ganze Dorf, aber ein paar Leute kommen, waren gestern auch da, ja, und schauen, was hier läuft. Auch wenn sie die Kunst nicht interessiert, dann schauen sie, aha, was ist das und das, ja.
Also es ist nicht nur ein internationales Begegnungsprojekt, sondern man könnte sagen, dass die Leute vor Ort dann auch profitieren.
Eindeutig und das ist super, das ist wichtig. Ja, das ist gut, dass die Leute, die hier im Dorf leben, dass sie auch ein bisschen was davon haben und die Begegnung mit den Menschen genießen können. Es ist Brodengi seine Aktion, aber sonst gibt es hier zum Beispiel deutsch-tschechische Aktionen mit Kindern oder Erwachsenen mit Behinderung, die treffen sich hier und dann der nächste Teil ist wieder in Deutschland, in Dresden oder in Pirna war das, ja, und diese Aktionen sind für mich absolut sinnvoll, ja. Mhm. Malen kann jeder oder etwas Kunst machen, aber dass sich die Leute so transnational begegnen oder regional, ja, das ist eine große Entwicklung, ja, nach diesen ganzen Kriegen des 20. Jahrhunderts. Ist das phänomenal eigentlich.
Herr Kobelik, vielen Dank für das Gespräch. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute.
In der Sendereihe heute am Mikrofon stellte Ihnen Marco Zimmermann den Künstler und Übersetzer Jan Korbelík. Sie hörten eine Wiederholung vom August vergangenen Jahres. Und damit ist diese Sendung beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.